Den Stadtpalais Podcast featuring Lift.
Willkommen zurück.
Willkommen zurück bei Stadtpalais Podcast featuring Lift. Mein Name ist Janik Nordwald. Ich bin Ausstellungsleiter im Stadtpalais. Und mir gegenüber sitzt Peter Xayer, Chefredakteurin von Lift, das Stuttgart Magazin.
Hallihallo.
Hallo, wir sind hier bei der letzten Folge. Heute geht es um das Thema Erinnern. Wir erinnern uns an das Jahr 2021.
Ja.
Und haben einen Gast dabei.
Zum Jahresende.
Mit dem wir uns
über Erinnerungskultur unterhalten.
What?
Ja. Yeah.
Let's do it. Ja, unser heutiger Gast ist Nadine Saidu und Nadine Saidu ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und zwar bei der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Stuttgart. Ist das richtig?
Perfekt, dankeschön.
Willkommen.
So, schön, dass du da bist. Genau, und wir haben gedacht, wenn wir uns dieses Jahr, also wenn wir uns an dieses Jahr jetzt zurückerinnern, 2021, so als Abschlussfolge, brauchen wir jemanden, der eine Expertin im Thema Erinnern, und da haben wir natürlich voll an dich gedacht, weil wer kennt sich mit Erinnern besser aus als du und hat wahrscheinlich auch das beste Gedächtnis von allen in Stuttgart, weil du bist ja die zuständig für Erinnern. Und mit dir gemeinsam wollen wir jetzt ein bisschen auf 2021 zurückschauen und vielleicht auch noch ein bisschen weiter zurück.
Ja. Magst du mal an die Leute, die nicht wissen, was du so machst, erklären, wie sieht dein Alltag aus, was sind deine Aufgaben?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Thema Erinnerungskultur total breit ist. Also die Koordinierungsstelle gibt es jetzt seit dem 1.6. auch dieses Jahr erst. Und also im Grunde sozusagen sind wir dafür geschaffen worden, ein Netzwerk zum Thema Erinnerungskultur aufzubauen, uns mit den Initiativen, Einrichtungen und AkteurInnen zu vernetzen. Und da geht es von Straßennamen bis Denkmäler bis hin zu, wie wollen wir eigentlich in Zukunft überhaupt erinnern und gedenken, um eine ganz breite Themenvielfalt. Und das heißt, mein Alltag ist tatsächlich ziemlich abwechslungsreich.
Sehr gut.
Das klingt aber, also für mich klingt es gerade noch sehr wissenschaftlich. Was macht es denn abwechslungsreich?
Also erstmal macht es das abwechslungsreich, dass man super viele Leute kennenlernt, also weil schon allein das Wort Erinnerungskultur ist eigentlich, ja, das ist schon wissenschaftlich und da verstehen jetzt Historiker auch was anderes drunter als vielleicht die Bürgerinnen und Bürger. Und tatsächlich ist es so, dass extrem viele Leute Erinnerungskultur betreiben und es eigentlich gar nicht wissen. Also ich glaube, es gibt total viele Vereine, die zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas, ein türkischer Verein, der tatsächlich total viel erinnert, zum Beispiel an das Abwerbeabkommen, aber das nie so formulieren würde und das natürlich da jetzt auch keine Ausstellung macht und kein Buch schreibt, sondern es ist Erinnerung, die in der Gruppe stattfindet oder in Familien stattfindet und so weiter. Andere gehen total kreativ damit um. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Kolonialgeschichte nehmen, da machen ganz viele Gruppen Theaterstücke, Tanz, Musik und sie würden es auch nie als Erinnerungskultur bezeichnen, aber das sind so die kreativen Formen irgendwie, die man da auf jeden Fall auch mit runterfassen kann.
Cool, ja, wir reden ja nachher noch ein bisschen mehr im Detail darüber, was jetzt in Stuttgart speziell erinnert wird und was nicht oder was wie erinnert wird und was anders erinnert werden könnte oder sollte. Aber zuerst machen wir unseren Jahresrückblick und erinnern uns ans Jahr 2021, das jetzt ja schon fast vorbei ist.
Ja.
Und Petra?
Ja.
Unsere selbst auferlegten Hausaufgaben waren ja so ein bisschen zu überlegen, was waren denn Highlights und was waren unsere Highs und unsere Lows von Stuttgart 2021.
Ja, Highlights ist ja schon ein bisschen werten. Ne? Ja. Das heißt ja schon, dass es irgendwie geil war. Ich würde jetzt sagen, vielleicht Themen, die uns umgetrieben haben, das Jahr 2021,
ja,
oder?
Ja.
Ja.
Was hat dich umgetrieben?
Was hat mich umgetrieben? Ein positives Ding, was mich umgetrieben hat oder ein positives Thema war, dass wir jetzt endlich einen Nachtmanager haben.
Oh, ich erinnere mich auch schon.
Ja, der Nils Runge.
Der genau,
das war, das war längst überfällig und sehr wichtig. Und genau, der war auch bei uns im Podcast. Und das war tatsächlich eins meiner Highlights, dass diese Stelle geschaffen worden ist. Und ganz neu, yeah, ist auch die zweite Stelle jetzt wieder besetzt.
Ah, ja, okay.
Hotte News, genau. Und den habe ich letzte Woche interviewt für unsere kommende Ausgabe.
Was darfst du schon den Namen nennen?
Und ich darf den Namen nennen. Er ist schon im Amt, es ist Andreas Topp. Sagt vielen Leuten nichts. Ja, genau, der hat sehr lange in allen anderen Großstädten außer Stuttgart gearbeitet.
Und ist jetzt aufgestiegen zur
und ist wieder zurückgekommen. Ist vor 2 Jahren wieder zurückgekommen, also ist hier in der Gegend auch aufgewachsen, in Tübingen geboren, ist zurückgekommen und genau, hat jetzt diese Koordinierungsstelle inne und hat auch vorher schon sehr viel bürokratisch, sage ich mal, in die Richtung, wie kann ich Nachtökonomie in einer Stadt sichtbar machen, wie kann ich die unterstützen, hat da schon sehr viel in die Richtung gearbeitet und genau, bin guter Dinge, dass das super wird.
Also ein Highlight, der Nachtmanager endlich in Stuttgart, die Nachtmanager zusammen in Stuttgart. Nadine, hast du auch ein Highlight gehabt dieses Jahr?
Ja, also ich denke tatsächlich da auch so ein bisschen in die kulturelle Richtung, weil ich bei all den Schwierigkeiten, die das ganze Jahr ja immer noch präsent waren mit Corona und wie geht's weiter und so weiter, fand ich es total angenehm, wie kreativ die Leute geworden sind und die Kultur so draußen stattgefunden hat. Also ich denke da ganz konkret an eine Situation, wo einfach ein Elektrofestival am Bergerplatz war und man einfach so eine Decke genommen hat und sich daneben gesetzt hat und es hat sich so gut angefühlt nach all der Zeit und so. Ja, und auch entspannt, also einfach auch eine Art irgendwie vielleicht auch mal so entspannt Party zu machen und einfach Musik zu genießen und im Sommer irgendwie, das war schon richtig schön. Und da denke ich mir, das war vielleicht auch so, ja, das Gute im Schlechten zu suchen, ne, und so das Beste draus zu machen und die Kreativität
zu haben. Ja, auch die, wenn du das sagst, fällt mir das auch nochmal ein, sozusagen die positiven Seiten von dieser Krise, auch diese vielen Bars und Restaurants, die so auf die Straße gekommen sind.
Ja.
So, ne, dass so die Straßen belebt haben mit Bänken draußen, so, weil man das sozusagen musste, damit man irgendwie weniger Restriktionen hat. Aber das hat auch voll vielen Ecken mega gut getan. Und das, glaube ich, auch sowas, was man mitnehmen wird oder hoffentlich mitnehmen
Hoffentlich
kann.
Hoffentlich mitnehmen. Ich meine, das hat ja nicht ohne Grund davor nicht stattgefunden, weil es einfach verboten war.
Genau.
Und da muss man ja auch sagen, hat sich die Stadt Stuttgart ein bisschen locker gemacht.
Ja. Lockerungen.
Ja, und hat viele, viele Außenbestuhlungen und Außengastro erlaubt und ja.
Ja, also es waren auf jeden Fall Highlights. Ich hatte eigentlich bei mir auch aufgeschrieben, so dieses Ende Mai oder so, wann das dann war, oder Mitte Mai, dieses erste Mal wieder so in Biergärten und so Außenlocations gehen irgendwie. Das war das erste Mal, dass man überhaupt wieder irgendwie essen gehen konnte oder so.
Was war der erste Biergarten, den du besucht hast?
Ich nicht, bis jetzt. Ich gehe jetzt gar nicht so viel in den Biergarten, aber mir geht es ganz ums Prinzip.
Okay.
Ich fand die Vorstellung schön, in den Biergarten gehen zu können.
Wow.
Schöner als, so wie man Sachen kauft, die man eigentlich dann gar nicht anzieht. Oder die Vorstellung ist ja auch manchmal schöner, als es zu tun. Aber dieses überhaupt, also die Möglichkeit überhaupt wieder, dass einem die Möglichkeit gegeben wurde, war eigentlich das Schöne. Ne? Also auch wenn man jetzt nicht jeden Tag dann plötzlich wieder Party gemacht hat oder rausgegangen ist oder jeden Tag essen war, man hat schon gemerkt, dass das Schöne ist, diese Freiheit überhaupt zu haben.
Ja, und dass man nicht mehr allein war. Das war ja das Strange auch teilweise. Also während dem Lockdown, dass wenn man halt unterwegs war, hat man auch immer nur Leute getroffen, die halt zum Supermarkt gegangen sind. Und das war ja eigentlich das alles, was es an Stadtbewegungen, Menschenbewegungen in der Stadt gab. Das war schon ein bisschen traurig. Und dann saßen ab Mai endlich wieder auch Leute draußen und es war belebt.
Ja, man vergisst es dann, oder man hat es vergessen vielleicht auch, wie geselligkeitsbedürftig die Menschen sind, also wie viel man miteinander doch braucht irgendwie und es doch nicht reicht, irgendwie alles an Zeug zu Hause zu haben und zu bestellen und dann dort zu leben, sondern dass man wirklich, wie notwendig das ist, dass man zusammen was macht. Und wie hast du es erlebt, Nadine?
Ja, also es ist schon, glaube ich, ein riesiges Thema und auch wie so eine Lupe, die jetzt manchmal so auf manche Situation geworfen wird. Also ich hatte es tatsächlich, ich habe meine erste Wohnung hier in Stuttgart in Bad Cannstatt gehabt. Und als wir da ausgezogen sind, haben sich total viele Familien beworben auf diese Wohnung. Wir haben zu zweit da gewohnt und die wollten zu fünft einziehen, also mit 3 fast erwachsenen Töchtern. Und da siehst du halt auch irgendwie, ich meine, wie soll man dann in so einer Situation, wenn Corona kommt, irgendwie mit 5 fast erwachsenen Personen irgendwie auf denselben Quadratmetern leben? Und dann, spüre ich dann in solchen Situationen natürlich auch wieder das Privileg, dass ich halt einfach irgendwie die Tür zumache und mich auf die Couch setze, ja, und dann nervt mich das immer noch genug, wenn Lockdown ist, aber ich habe halt wenigstens Platz und mache, was ich will.
Ja, also das ist auch, kommt auch zu meinem, ist eine schöne Überleitung zu meinem Highlight-Thema, also auch die Wohnungssuche, dass wir endlich eine Wohnung, also jetzt ganz privat eine Wohnung gefunden haben. Aber in der Lift gab es ja auch einen Artikel drüber, Petra.
Ja.
Da war auch eine Familie, die gesagt haben, das fand ich auch so krass, die in dieser Notunterkunft noch waren.
Genau.
Und die hatten auch 2, 3 Kinder und haben auch gesagt, die suchen jetzt, ihr Traum ist jetzt eine 2-Zimmer-Wohnung zu haben, damit dieses eine Kind auch mal ein Alleinzimmer hat. Und dann ist man dann schon so, Ja, aber beschweren sich denn alle wegen dem Lockdown und so. Dann sitze ich halt zu Hause, im Wohnzimmer schaue ich Fernsehen, im anderen Zimmer lese ich und im dritten Zimmer irgendwie habe ich geschlafen und lade irgendwie 3 Leute ein zur Party machen irgendwie. Und dann vergisst man, dass die Situation
sehr viel extremer sein kann, ja, ja, auf jeden Fall. Das Ganze hat übrigens, glaube ich, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber es hat auch noch eine gute Wendung gekommen. Es hat sich nämlich jemand gemeldet, der eine Wohnung für die Familie hatte, perfekt, bei uns, und das wurde dann weitergeleitet. Also ja. Ja.
Aber das stimmt, man hat, glaube ich, ganz viel durch dieses Corona, dieses Jahr auch und letztes Jahr vielleicht auch schon ein bisschen, hoffentlich viele so über das eigene Privileg nachgedacht, ne? Also in welchen Situationen man selber irgendwie dann privilegiert ist, auch das hat auch was mit dem Alter zu tun, ne? Wie, wen tangieren diese Lockdowns mehr, wen weniger, was ist mit den jungen Leuten, was ist mit den Studierenden, was ist mit denen, wo eben nicht, wo das Zuhause nicht der Hauptrückzugsort ist und so. Und das gibt es eben auch ganz oft, dass man nicht irgendwie zu Hause als Rückzugsort hat, sondern das ist der Ort, wo man halt dann schläft irgendwie und dann versucht, morgens schnell rauszukommen und abends später heimzukommen. Aber wenn es nichts anderes angeboten wird. War, und das hat sich schon so durchgezogen, durch immer wieder durch die Debatten, ne? Was ist Privileg war übrigens, es ist so ein Wort, das so in den letzten Jahren, glaube ich, ganz, ganz wichtig geworden ist oder ganz oft auftaucht.
Ja, ich glaube halt auch, ganz, jetzt hat der ganze Lockdown auch tatsächlich, wie du sagst, ein Brennglas drauf geworfen, was Familien eigentlich leisten müssen. Mhm. Also auch mit dem ganzen Homeschooling und so weiter. Wir hatten auch, einen Autor, der mit 2 Kids dann zu Hause und beide Eltern sind berufstätig, das bringt einen schon an die Belastungsgrenze.
Ja, Nadine, dann sind wir auch schon wieder ein bisschen bei deinem Thema. Ich glaube, bei dir ist auch Privileg, ist auch so, glaube ich, so ein Thema, ne, was auch bei der Erinnerungskultur eine Rolle spielt. Wer hat überhaupt die Möglichkeit, wie zu erinnern oder an wen wird erinnert und wer hat dieses Privileg vielleicht gar nicht?
Ja, genau, aber ich glaube auch, das ist jetzt so ein ganz neuer Schritt eigentlich, weil man ja auch immer merkt, wenn Dinge sich so einpendeln oder einfach natürlich so sind und vielleicht braucht es auch manchmal so einen Moment, dass etwas thematisiert wird und dann kommt so ein Thema wie Privilegien oder vielleicht auch einfach, so Gewohnheitsrechte würde ich es vielleicht eher nennen, ja, dass man sagt, in gewissen Räumen sind gewisse Personen häufiger da und das gilt ja auch für Museen oder Medien genauso. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist schon ein Schritt, dass wir jetzt sagen, wir gucken mal auf diese Privilegien und wer wird gehört. Und in der Erinnerungskultur sehen wir vor allen Dingen, dass gewisse Gruppen halt bisher kaum eine Stimme haben. Ja. Also Gruppen mit Einwanderungsbiografie, aber auch eine größere Gruppe, einfach die Frauen. Das heißt, irgendwie auch Frauengeschichte wird weniger aufgearbeitet in so einem Stadtraum. Mhm. Gewisse religiöse Gruppen. Und aber wenn man es jetzt in Positive drehen will, kann ich auch sagen, das eröffnet natürlich jetzt auch ganz andere interessante Welten. Mhm. Weil so viele Themen noch unbearbeitet sind und eigentlich sehr interessant und sind und auch wichtig, dass sie aufgearbeitet werden, natürlich.
Also auch was für eine schöne Zeit es ist sozusagen, weil man die Möglichkeit hat, jetzt in diese ganzen noch unerschlossenen Welten, wenn man so will, also die zwar auf negative Art und Weise sozusagen unterdrückt wurden, aber jetzt die Möglichkeit bekommt, irgendwie die zu entdecken und zu erobern irgendwie. Und wenn man sich da gerade für interessiert, ist das ja auch schön, dass man jetzt die Möglichkeiten hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und auch so die Gegenreaktion, also ich habe ja tatsächlich wirklich sehr viel jetzt mit Menschen zu tun und mit Initiativen und also auch wenn es oft negative Themen sind, ist natürlich eine gewisse Motivation und Leidenschaft trotzdem da und irgendwie Ideenreichtum und Kreativität und auch so ein bisschen der Wille, irgendwie aus was Negativem was Positives zu drehen, also wie in der Gesamtsituation jetzt auch gerade. Ja. Das sind dann wiederum total tolle und verbindende Momente, wenn man merkt, okay, Erinnerungskultur muss uns gar nicht so trennen, weil nur gewisse einzelne Themen besprochen werden, sondern wir finden auch verbindende Motive und verbindende Themen, die uns hoffentlich als Gesellschaft auch einen Schritt weiterbringen.
Aber würdest du sagen, die Leute erinnern sich lieber an schlechte Dinge als an gute Dinge? Es ist ja immer so das, was einem an Erinnerungskultur immer anhaftet oder wenn man sich erinnert, dass man sich die schlechten Erlebnisse irgendwie besser merkt.
Ja, also ich glaube, das ist definitiv so und es war bei mir persönlich auch so, als ihr gesagt habt, ihr wollt einen Jahresrückblick machen, da dachte ich erstmal, oh, da fällt mir aber zuerst Lockdown und Corona ein. Und das ist bestimmt so und es hat, glaube ich, auch was mit dem Bedürfnis zu tun, dass man wirklich negative Dinge auch verarbeiten muss, also und dass man da Wege finden muss, damit umzugehen in irgendeiner Weise. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so zwingend ist, dass Erinnerungskultur nur negativ sein kann. Ich glaube, wir haben da noch ein riesiges Potenzial auch in Dingen, die Ressourcen sind für unsere Gesellschaft, also gerade sowas wie Zusammenhalt, Werte, Menschenrechte und dass wir wirklich auch zeigen können durch Erinnerungskultur, was ist uns gemeinschaftlich wichtig.
Jetzt machen wir einen zeitlichen Sprung, aber ich habe auch gedacht, was sind so die positiven Sachen und dann ist es auch so ein Klischee und alle haben sich aufgeregt am Anfang und es war so ein bisschen mehr ein Gag und ironisch und sowas. Aber ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen, dieses Riesenrad in der Stadt. Das ist wirklich...
ja, wir schauen gerade drauf.
Es gibt so verschiedene Takes, es gibt so verschiedene, ja, wie man das findet, ob man es gut oder schlecht findet. Aber ich fand es total interessant, weil ich wohne ja auch, wie gesagt, hier in Mitte und ich sehe das einfach jeden Tag. Und es ist so interessant, dass man, wie das eine Stadt verändert, einen so ein Ding zu haben, das einfach über alles rausragt und man es immer sieht, es beleuchtet ist, es sich bewegt, irgendwie irgendwas passiert. Also wirklich dieses, allein, dass es sich bewegt, glaube ich, ist total interessant.
Und dass es leuchtet. Das ist faszinierend, ja. Also es fasziniert die Leute nach
Kinder
wie vor.
Kinder finden es super cool, ja. Und ich dachte auch, das ist so eine Landmarke plötzlich in der Stadt und alle schauen da immer hin und das ist so eine, also von dem her ist es, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das braucht immer und ob es so ein Entertainment-Faktor, ich glaube eher das Bauwerk an sich ist das Spannende, ob jetzt da jemand fährt oder so, spielt gar keine Rolle, aber dass du sowas Großes hast und in der Mitte der Stadt ist, ich finde es tatsächlich irgendwie, habe ich total positiv wahrgenommen, als es dann da stand. Viele haben auch erzählt, jetzt, ich habe mit einem von der Oper gesprochen, der hat auch erzählt, die orientieren sich immer dran, ob sie zu spät sind beim Kindergarten, wenn es nämlich sich schon dreht, dann ist 9 Uhr und dann wissen sie, sie müssen sich beeilen und wenn es noch nicht dreht, dann sind sie früh genug dran. Ja, aber es ist schon spannend, wie sowas, also
das Stadtbild verändert
kann.
Und vor allem es bewegt, also wie du sagst, da bewegt sich was. Eigentlich ist ein Stadtbild ja was Statisches. Mm. Mein Gott, Statisches. Richtig schön.
Statisches.
Statisches. Ja, und jetzt bewegt sich da plötzlich was. Ja. Und ich glaube auch dieses ganze.
Nicht nur Kräne.
Ja, die bewegen sich nicht so.
Die bewegen sich immer so
doll.
Man kann damit ja kein Problem lösen beim Riesenrad so, aber und man kann es natürlich auch nicht aufwiegen wahrscheinlich, wie viel kostet es und lohnt sich das und was ist der Aufwand und so, aber das kann man auch nicht, muss man ja auch nicht immer fragen, aber ja, das fand ich schon ganz gut. Andere Sachen um den Schlossplatz rum, die da so aufgebaut waren, weiß ich nicht, ob die sogar gut funktioniert haben, aber das Riesenrad hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja, das ist tatsächlich jetzt auch ja, so ein großer Schritt, dass zum ersten Mal auch Geschichten erzählt werden. Also das merkt man richtig, dass es in der kollektiven Erinnerung viele Geschichten gibt, die nie erzählt werden. Und zum ersten Mal kommt jetzt zum Punkt, dass man sagt, okay, die und die Gruppen sitzen jetzt auch mit am Tisch und erzählen auch mal, was passiert ist. Mhm. Und das ist eigentlich fast am interessantesten, wenn man dann zusammensitzt und sagt, okay, jetzt reden wir mal über die 90er. Wie war es eigentlich damals für euch? Und wie war das für deinen Vater? Und für meine Mutter war es aber so. Und das ist ein riesig überraschender Moment und nach so einer Veranstaltung hat auch mal jemand zu mir gesagt, es war extrem irritierend und die Irritation war so gut. Und das fand ich irgendwie ein total gutes Zitat, weil es ist natürlich irgendwie wirklich am Anfang eine Irritation und wenn du dann aber offen bist, lernst du die andere und die eigene Stadtgesellschaft nochmal komplett neu kennen.
Ja, und es ist auch Irritation, glaube ich, ein gutes Wort, auch dieses, dass man es erstmal, das findet man oft erstmal unangenehm oder anstrengend oder alles, was einen herausfordert und man ist ja grundsätzlich immer allem neu skeptisch gegenüber und dann, aber ich glaube auch, dass es dann, man muss lang genug die Leute auch damit, naja, auch nerven, ne? bis dann irgendwie so ein bisschen was aufbricht irgendwie und ja, das.
Wobei ich auch sagen musste, da habe ich auch viele Negativbeispiele mitbekommen, dass sich Leute, wenn sie dann andere Facetten von ihren Erinnerungen oder von einer bestimmten Zeitachse oder von irgendwelchen Geschehnissen präsentiert bekommen, dass die auch erstmal zumachen und abwehren, weil sie schon das Gefühl haben, ihre Erinnerung wird angegriffen oder ihre Leistung wird gemindert oder ja, also es ist schon auch ein schwieriger Prozess, auf den sich nicht alle einlassen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ganz konkret sind sie ja auch oft zu Themen, über die gerade viel gesprochen wird, habe ich das Gefühl oder kriege ich einfach viel mit, ist auch mit schwarzen Biografien in Deutschland, also schwarzen Menschen, die irgendwie auch anfangen jetzt immer mehr Bücher zu schreiben, glücklicherweise irgendwie, und auch erzählen, wie es für sie war, aufzuwachsen in Deutschland oder und das ist dann auch oft, man liest es so und man kann sich das ja so grob immer vorstellen, denkt man so, ja, okay, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger und sowas alles, aber dieses Alltägliche und Ständige und sowas alles, ist so dieses Zermürbende wahrscheinlich dann auch. Und das ist, glaube ich, einfach gut, dass diese ganzen Bücher jetzt erscheinen, dass man, und dann liest man auch mal eins und ist dann auch so ein bisschen, ja, aber komm, und dann liest du aber mehr und denkst so, ja, okay, ja, stimmt. Und ich habe noch nie drüber nachgedacht.
Ja, ich denke, das ist jetzt auch also wirklich eine interessante Phase in so einer Gesellschaft irgendwie, ne? Also das muss man jetzt auch wirklich sagen. Ich meine, auch in einer Stadt wie Stuttgart über 40% Migrationshintergrund und trotzdem merkt man, dass noch nicht der Austausch so in allen Gruppen stattgefunden hat. Und was da auch jetzt für so eine Welle kommt irgendwie und dass man sagt, dass gerade solche Bücher und auch Beiträge auf einmal die Leute total motivieren, sich jetzt auch vielleicht mal auf Stellen zu bewerben oder Ämter oder Vereine zu gründen und dass es auf einmal so eine neue Welle gibt. Aber das ist ja genau das, weil da wird ja jetzt auch vielleicht die letzten Jahrzehnte beschrieben, wo jetzt andere Leute sagen können, das habe ich aber ganz anders erlebt. Wir hatten ja immer eine befreundete schwarze Familie oder eine befreundete türkische Familie oder so weiter. Und ja, da jetzt nochmal zu reden, ist natürlich schmerzhaft. Aber man merkt gerade richtig irgendwie, wie so ein Ruck ja, passiert.
Ja. Ja, was haben wir noch an?
Was haben wir noch
2021. Stuttgart-Themen.
The Land. Wir sind da hast du ja schon Twitter Hauptstadt abgerissen, Janik.
Ja, das war mein persönlicher. Ja. Ich habe einen Werbekorb bekommen von denen.
Oh, magst du mal die Geschichte erzählen?
Ist es ein positives oder negatives Highlight? Muss man selber entscheiden. Nee, ich habe. Als diese Lernkampagne gestartet ist, habe ich irgendwie so ein Meme, es gibt ja so ein paar Memes, an denen man sich bedienen kann. Da gibt es dieses Paar, wo der Junge dann zurückschaut auf so ein anderes Mädchen irgendwie. Und dann habe ich eben, bei ihm habe ich, glaube ich, ich reingeschrieben, bei seiner Partnerin habe ich Ländle und bei der neuen, in der er sich herschaut, habe ich The Land geschrieben. Und das fanden die irgendwie ganz gut von Jung und Matsch, schätze ich mal, die Kampagne ja gemacht haben. Und haben das dann gerepostet und auch als eigenen Instagram-Post benutzt, so von wegen User-Reaktionen auf ihre Kampagne. Und der war sehr, sehr beliebt, der Post. Und mein Name stand halt immer dran, weil mein Twitter-Name halt auch mein echter Name ist. Und dann fand ich schon interessant, weil auch gesponserte Werbung geschaltet wurde mit meinem Namen. Bei Instagram habe ich denen geschrieben, ich mache mir jetzt persönlich nicht so viel aus, aber ich habe denen geschrieben, dass ich dann wenigstens irgendwie das Merchandise-Paket umsonst zugeschickt bekommen will und dann habe ich für die ganze Familie T-Shirts bekommen und ein Schneidebrett in Baden-Württemberg-Form.
Ein Brettle.
Ja.
The Brett.
Ja. Aber jetzt ist schon wieder fast vorbei, habe ich das Gefühl, oder? Die Kampagne ist doch jetzt zu Ende. Die 21 Minuten sind jetzt verpufft und war schon witzig, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie lange sich der Gag noch trägt.
Ja, aber er muss sich ja halten, bis die nächste Kampagne geschaltet wird eigentlich. Ja. Es war halt ein großes Tohuwabohu.
Genau, also wie gesagt, die Kampagne will ich nicht beurteilen, ich will nur meine persönliche Geschichte dazu.
Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch irgendwas, man weiß es ja nicht, aber
aber wir sind auch nicht die Zielgruppe, oder? Also die Zielgruppe sind Fachkräfte in Großbritannien und so weiter.
Ja, genau.
Die glaubst du,
super.
Die verstehen den Joke?
Wir wissen es nicht. Ja, aber immerhin redet man drüber. Man kann ja auch nicht alles lösen mit einer Image-Kampagne. So ist ja auch.
Man kann das wenigste lösen mit Image-Kampagnen, aber ja, stimmt.
Aber was hast du noch?
Was habe ich noch? Moment, ich muss auf meine schlaue Notizliste schauen, aber ich kann ohne drauf zu schauen sagen, The Gas Castle. Die Abschaltung.
Industriedenkmal.
Ja, was könnte jetzt reinkommen? Es gab schon viele Ideen, ob man das jetzt kulturell nutzt oder einen riesigen Bierkessel draus macht. Ich meine, das Volksfest nebendran. Haha. Das war tatsächlich unsere witzige Idee. Wir haben so ein paar Ideen gesammelt. Bisschen humoristisch, was man mit dem Gaskessel anfangen könnte. Aber ja, ich meine, er steht jetzt da und abreißen ist natürlich nicht sonderlich ökologisch. Also sollte man die bestehende Bausubstanz schon nutzen.
Kümmert ihr da auch drum, Nadine, bei euch geht es ja auch um Denkmäler und Erinnern, gibt es auch Industriedenkmäler. Wie erinnert man sich an die
Gaskessel? Ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt sagst, das wird, glaube ich, mein Großprojekt, ja. Nummer 65. Vorher kommt noch Birkenkopf und alle anderen großen
Wieder Industriegedenken, ja.
Was hat es mit dem Birkenkopf auf sich?
Also der Birkenkopf, der ist ja im Stuttgarter West ja so ein Monte Cappellino, also wo eben Kriegstrümmer quasi aufgeschüttet wurden und dann wurde das Ganze begrünt quasi und das ist ja einer der beliebtesten Ausflugsziele tatsächlich am Wochenende für die StuttgarterInnen Und ja, da gibt es aber tatsächlich den Vorschlag, das nochmal als Erinnerungsort auch ein bisschen besser auszugestalten, weil bisher kriegt man echt wenige Infos, was hat da stattgefunden und die Geschichte.
Also zu der Nachkriegszeit Trümmer und oder Krieg selber, oder?
Ja, aber tatsächlich, also meine Idee wäre auch, das breiter zu fassen, weil da ist ja viel mehr passiert im Laufe der Jahrtausende an dem Ort. Und das jetzt wirklich breit und multiperspektivisch aufzuarbeiten, natürlich Informationen zur Nachkriegszeit, aber auch, was bedeutet der Platz für Stuttgart, was hat er historisch bedeutet und so weiter.
Ach so, ich kenne auch gar nicht, weiß gar nicht, was der Platz, bevor er aufgeschüttet wurde mit Trümmern, was da war. Oder gab es den vorher schon als Ort?
Also nicht als Hügel sozusagen, einfach als Ort, aber so, also bis zur keltischen Ansiedlung quasi gibt es da alle möglichen Hinweise, was da vorher schon war, aber es ist auch tatsächlich noch nicht so richtig erforscht. Und heutzutage findet da ja alles Mögliche statt, vom Gottesdienst bis zum nächtlichen Rave.
Ja, stimmt.
Ja. Von daher einfach ein interessanter Ort, der, glaube ich, es einfach auch verdient hat, aufgewertet zu werden, jetzt ja, in verschiedene Richtungen.
Cool.
Ja, das ist echt spannend.
Ja, Hochwasser haben wir noch gehabt.
Ja, Hochwasser. Ich frage mich gerade, jetzt, wo wir gerade so ganz speziell drüber nachdenken, warum ist da eigentlich ein Kreuz? Ist das ein, das ist ja, also kein Gipfelkreuz. Birkenkopf
jetzt nochmal.
Ja. Ja, das ist schön.
Ja, weiß ich auch nicht.
Spannend, ja. Weil es ist ja auch keine Kirche. Gehört es dahin? Keine Ahnung. Wir werden es bestimmt bald erfahren. Wir werden
es diskutieren, genau. Wir werden
es verfolgen. So, ja, genau. Aber jetzt Hochwasser.
Hochwasser, oh,
ist so, ja. Es war in Stuttgart, war ja immer sozusagen. Für Stuttgart war es total dramatisch und alle haben darüber gesprochen, aber eigentlich war es ja eher so ein Vorspiel für das, was dann ja auch später in Deutschland passiert ist und in der Eifel und NRW. Aber ja, in Stuttgart war es auch krass und so noch schon seit langer Zeit nicht mehr erlebt. Wir hatten ja eine Folge auch.
Jetzt, wir hatten speziell letzte, dazu eine Folge, ja.
Mit dem Herrn vom Tiefbauamt. Ja, das habe ich
gerne
auch.
Gerne reinhören.
Damals gerne einen zurückspulen und die anderen.
Ja.
Aber das habe ich auch zu Hause erlebt. Und was Witzige war ja, dass ich wirklich. Dann alle sind ans Fenster gerannt, weil es so krass geregnet hat. Und plötzlich habe ich so diese ganzen Nachbarn zum ersten Mal gesehen, so im Haus gegenüber, die man nie sieht irgendwie. Und plötzlich waren alle Leute am Fenster gestanden und haben halt rausgeschaut, wie irgendwie das Wasser auf der Straße steht. Das war schon krass. Aber es war auch schon so ein bisschen gruselig.
Ja, total. Ich war unterwegs.
Echt? In so einer,
Am zweiten Abend war ich unterwegs. Das war ja zwei Abende war es so richtig schlimm. Und am zweiten Abend war ich tatsächlich unterwegs. Da habe ich gesagt, ja gut, jetzt ist es ja vorbei. Ha, ha, ha. Mhm. Schwachsinn. Ich bin dann wirklich durch die Unterführung und da hat es schon auch so ein bisschen, ich sag mal, gerattert. So
Wasserfall runter.
Ja, das war schon ein bisschen gruselig. Und dann bin ich in die Stadt reingefahren, weil ich zu einem Kumpel wollte. Aber ja.
Aber was vielleicht wirklich an diesen Katastrophen dann wieder spannend wäre, jetzt auch für mich so aus Sicht der Erinnerungskultur, sind wirklich diese solidarischen Momente, ne? Wenn man auf einmal sich so gegenseitig an der Fensterscheibe sieht oder man trifft sich auf dem Weg und dann hilft man sich doch mal kurz, obwohl man sonst nie miteinander sprechen würde. Und das finde ich auch so ganz interessante Fragen, wie kann man ja gemeinsam solche Situationen bewältigen und manchmal entsteht dann kurzzeitig was, wo man sich denkt, in der Großstadt geht man doch meistens eigentlich an sich vorbei, ne? Da muss schon was passieren, dass man sich dann zusammenschließt. Ja.
Aber ich kenne das auch, mir ist immer eingefallen, was für ein krasser Moment oder ein besonderer Moment das immer ist, früher im Freibad oder so, wenn es geblitzt hat und plötzlich alle sich unter diese paar Stände, wo die Kabinen sind oder so, stellen und man plötzlich so voll die Gemeinschaft ist für die 8 Minuten oder wie es halt dauert, bis es vorbei ist, aber plötzlich alles anders ist und so und die Regeln alle nicht mehr gelten, niemand sonst hat, jeder hat seinen Platz und man hat dann 3 Meter dazwischen und so und plötzlich stehen alle gemeinsam irgendwo und man redet mit Leuten, mit denen man vorher nicht geredet hat oder so, das ist so die, ja wahrscheinlich auch in Katastrophengebieten, so die Chancen so zwischenmenschliche, die dann irgendwie entstehen in der Notsituation und ja, wie du sagst, das ist eigentlich auch total spannend, wie man diese Dynamiken, wie die funktionieren und ob man die irgendwie auch anders erzeugen oder wieder aufwecken kann, nachdem es eben in besseren Zeiten, nicht nur in schlimmen Zeiten.
Witzig ist, ich hatte so einen Nachbarschaftsmoment Silvester, das also Neujahr, weil ja jeder zu Hause sein musste. Und wirklich jeder stand um 0 Uhr, alles war beleuchtet, alle standen auf dem Balkon oder standen im Fenster, haben rausgeguckt und zum ersten Mal hatten wir überhaupt gesehen, wirklich wie viele Leute da überhaupt wohnen. Also das war schon auch spannend, ja. Nächstes Thema, Yannick.
Ja, so viel habe ich gar nicht mehr. So viel hast du gar nicht hergegeben dieses Jahr.
Oh, ich weiß, was ein ganz großes Highlight von dir ist, was uns alle auch herumgetrieben hat. als das Lenkdenkmal weggekommen
ist. Ich bin vertraglich verpflichtet, darüber nicht zu sprechen.
Okay.
Aber auch, ist auch Thema Erinnerungskultur.
Ja, aber da war ich noch nicht im Amt. Achso, also kann ich nichts sagen.
Aber der Umgang mit Kunstwerken und dann natürlich auch, es ist ja die Frage, ob es ein Kunstwerk ist oder ob es ein Mahnmal ist oder also ob es sozusagen an die auch die Stuttgart 21 Protestbewegung dann aufgenommen hat, das ist ja dann schon dann ist es sehr spannend. Ne?
Ja, das ist eine nicht enden wollende Diskussion, ist das Kunst oder kann das weg? Also.
Das stimmt. Muss man dem erinnern oder kann das weg?
Jannik beugt sich gerade hinten über und versucht ein Foto zu machen.
Ja, das ist ja die letzte Folge, Petra.
Okay. Ja, ich habe noch eine Sache bei mir drauf und zwar, jetzt habe ich sie auch direkt vergessen. Ah, Catcalls aus Stuttgart. Die hatten wir nämlich auch bei uns relativ am Anfang des Jahres im Podcast. Und das fand ich wirklich, fand ich super. Das war auch eins meiner persönlichen Highlights des Jahres, dass da auch eine Aufmerksamkeit durch die Frauen, die das initiiert haben, einfach gemacht worden ist. Und das ist teilweise wirklich, also das ist im Rathaus gelandet, ist das Thema, dass eine Aufmerksamkeit geschaffen wurde, dass da Bedürfnis besteht, dass man da eine Nachtsicherheit in der Stadt auch
ja, es wurde auch, war auch ein großes Thema für den Nachtmanager auch.
Genau, ja.
Das war einer der Hauptpunkte auf der Agenda, wenn ich das richtig verstehe, die Nachtsicherheit. Und jetzt auch, glaube ich, im Haushaltsplan oder was auch immer, glaube ich, verankert sogar.
Ja, ich finde halt auch diese kreativen Guerilla-Aktionen, also die bringen meistens viel mehr, als man denkt, weil man dann irgendwie wirklich mal auch so Hinweise kriegt, was bewegt die Leute gerade wirklich so an Themen, die sonst nie irgendwo landen. Und da gibt es halt auch, also auch in der Erinnerungskultur beispielsweise, gibt es halt auch Dinge, wie der Marienplatz wird umbenannt in Platz zum Gedenken für die Opfer von Hanau. Und dann merkst du sofort, okay, wow, da gibt es ein riesiges Bedürfnis. Und dann merkt man auch, dass irgendwie auch so dieser Turnus immer schneller wird, der Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Ne? Sei es jetzt quasi die Aktion für die Hinweise auf sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, die dann aber auch relativ schnell irgendwie aufgearbeitet werden und man dann nicht 10 oder 5 Jahre wartet, bis man sagt, und übrigens, da haben wir ein Problem.
Ja. Bei den Hanau war das ja auch so, am Rathaus haben die doch diese Bilder angebracht, glaube ich.
Genau.
Auch als Aktion und das aber auch dazu geführt hat, letztendlich, dass dann auch im Rathaus drüber gesprochen wurde. Ne?
Ja, genau. Und an dem Tag, also in Bezug auf Hanau ist super viel passiert. Da gab es ja ganz viele Veranstaltungen und ganz viele Aktionen. Und also das ist tatsächlich auch noch ein Thema, was mich immer noch auch beschäftigt und wo ich jetzt auch mit verschiedenen KünstlerInnen auch im Gespräch bin und so weiter, wenn man da richtig merkt, also da gibt es auch so ein Erinnerungsbedürfnis einfach, ne? Und das wäre auch schade, das als Gesellschaft nicht zu diskutieren.
Mhm. Ja, das ist auch ein gutes Punkt, also dieses Erinnerungsbedürfnis ist auch ein guter Punkt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, also wer hat, wieso, also woher? Jetzt will ich nicht psychologisch werden. Warum? Warum wollen wir uns an Sachen erinnern? Und warum haben wir das Bedürfnis und haben manchmal das Gefühl, dass an uns oder an unsere Geschichten oder die Geschichten, die uns wichtig sind, zu wenig erinnert wird?
Also ja, das ist eine ziemlich gute Frage, auf die ich auf keinen Fall auch jetzt eine abschließende Antwort habe. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass eine Erinnerung, gerade wenn es jetzt in Form von einer Plakette ist oder einer Straßenbenennung oder ein Denkmal, tatsächlich auch dann eine richtige Sichtbarkeit und auch, sage ich mal, eine offizielle Anerkennung ist dessen, was passiert ist. Und gerade bei solchen Geschichten, wo man die nicht so zum allgemeinen Geschichtsbild zählen einer Stadt oder zu dem, was wir so erzählen, wächst, glaube ich, das Bedürfnis, dass es stattfindet, einfach um die Anerkennung auch öffentlich darzustellen. Und das haben wir im Grunde bei Hanau auch, wo es ja auch lange Diskussionen gab. Am Anfang waren die Opfer vermeintlich die Täter. Ja, man hat gesagt, das ist Clankriminalität. Das heißt, wir haben da einen langen Prozess. Und dahin jetzt offiziell zu sagen, die Opfer sind Opfer rechter Gewalt, rassistischer Gewalt, ist einfach ein Statement irgendwie, was dann so ein Bedürfnis hervorrufen kann. Aber genau das Gleiche kenne ich zum Beispiel von Menschen, die Vorfahren haben, die Zwangsarbeiter waren und deren Geschichte auch bis heute nicht richtig anerkannt wird. Also das ist, glaube ich, schon so ein Prozess des Einforderns von Anerkennung auch.
Ja, wir sind so ein bisschen jetzt.
Sind wir jetzt am Ende?
Am Ende von 21 und vom Podcast. Und wir ziehen jetzt noch große Bilanz. Nein, das, wir haben jetzt auch, wir hatten ja überlegt am Anfang, dass wir uns ein bisschen zurückerinnern und dann noch über Erinnerungskultur sprechen. Aber eigentlich haben wir es jetzt total clever die ganze Zeit mit einfließen lassen.
Ja.
Oder? Das hat hervorragend geklappt. Und ja, das ist, also man sieht, dass eben auch dieses persönliche Erinnern, auch im Kleinen und das kurzfristige Erinnern, wenn man so will, aber auch immer verknüpft ist mit dem kollektiven Erinnerung, die aber auch 50 oder 100 oder noch länger Jahre umspannen kann.
Ja, fast jedes Thema hat ja irgendwie mit Erinnerung und Erinnerungskultur zu tun, also alles, was irgendwie eine Geschichte hat.
Ja.
Ja, zumindest kann man, glaube ich, die Gesellschaft besser verstehen, wenn man sich das vergegenwärtigt.
Ja, auch an was sozusagen, man erkennt es dann, an was die Leute erinnern. Ob das es noch andere Sachen gab, muss man auch irgendwie rausfinden. Aber sagt auch viel über die Situation oder die Gesellschaft, in der man lebt, aus an was man sich erinnert. Welche Statuen wo stehen? Ne? Also kann schon die Frage stellen, wir hatten es ja, wir haben ja, die Wilhelm-Statue war ja auch so eine ewige Diskussion bei uns noch. Zum Abschluss muss ich den Wilhelm nochmal ausgraben.
Ja, klar.
Nee, aber es ist ja immer noch ganz viele Könige und Herzoge und so in der Stadt, im Stadtbild überall vertreten.
Ja.
Aber kann man sich schon fragen, warum diese Figuren noch da sind oder ob sie noch da bleiben sollen oder ob man neue Figuren braucht und wie oft man sozusagen Refresh drücken kann in der Stadt und sagen kann, so, jetzt 50 Jahre hat er jetzt da gestanden, jetzt kommt mal wieder jemand anders hin.
Ja. Einschmelzen.
Einschmelzen und neuen bauen oder sowas. Ja. Vielleicht hat das auch Spaß, so eine total dynamische Erinnerungskultur. Ne? Aber es ist dann auch die Gefahr, dann ist es auch wieder, verliert man dieses Legitimierende, dieses Anerkennende, wenn man weiß, ja, dann bauen die jetzt was auf und in 2 Jahren stehen sie eh wieder was anderes hin.
Ja, aber ich glaube, es wird vielleicht so eine Mischung geben können, glaube ich, irgendwie auch, wenn man jetzt sagt, nicht alles ist Denkmal, es gibt auch Kunst, die erinnern kann, also so Kunst im öffentlichen Raum, weil ich glaube, es gibt schon. Ja, ich glaube, wir müssen schon dynamischer werden, weil unsere Gesellschaft ja auch ganz anders funktioniert. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo man vielleicht gedacht hat, das stelle ich da jetzt hin und in 500 Jahren ist es immer noch der wichtige König, sondern es ist ja alles sehr dynamisch.
Glaubst du, wir wissen das? Glaubst du, wir wissen das mittlerweile, dass wir das alles, was wir jetzt machen, vielleicht in 20 Jahren schon nicht mehr?
Also ich
Weil alle Generationen denken ja immer sozusagen, dass sie die cleversten sind und jetzt rausgefunden haben, so, und jetzt zeigen wir euch, wie man richtig erinnert oder so, und dann 20 Jahre später kommt dann so, oh, was die dann in den 20 Jahren,
peinlich,
20er Jahren gemacht haben, irgendwie.
Ja, also ich muss sagen, also ich habe das ganz starke Gefühl, dass ich so über mich selbst denke. Also ich finde, jede Generation musste das Recht haben, auch das wieder in Frage zu stellen, was jetzt gerade gemacht wird. Auf der anderen Seite habe ich natürlich trotzdem eine Wertschätzung. Also ich glaube, deswegen ist es so ein Mittelding und auch irgendwie so dieses ständige Diskutieren gehört für mich auch dazu. Weil ab da, wo du alles so akzeptierst, wie es ist, gibt es ja auch keine Weiterentwicklung und es wäre eigentlich auch ziemlich unüblich für eine Demokratie, das jetzt einfach so alles stehen zu lassen. Und eigentlich weiß man ja auch, also das Umstellen und vielleicht nicht mehr haben von Denkmälern ist eigentlich gang und gäbe. Ja, es hat schon immer so stattgefunden. Dann kommt der neue Herrscher, will er eigentlich den Vorgänger vielleicht lieber im Hinterhof verschwinden lassen. Aber ich finde es irgendwie gar nicht so schlecht, so zu denken, dass man sagt, so ein ständiger Prozess, und wenn die in 50 Jahren sagen, was hat die Seidu da gemacht in der Koordinierungsstelle, ist das für mich vollkommen okay.
Bitte überprüft uns auch dann in Zukunft.
Ja, ja. Genau. Ja. Also überprüft das irgendwie und entwickelt die Gesellschaft weiter.
Ja. Ohne sozusagen aber auch zurückzuschauen und sagen, mein Gott, wie doof die waren, dass sie das nicht gemacht haben, sondern konnten es halt auch vielleicht manches nicht wissen. Oh gut, jetzt wird es kompliziert.
Wollte gerade sagen, wird auf jeden Fall eh passieren.
Ja.
Ja. Ja.
Danke, Nadine, dass du da warst.
Danke für die
Einladung.
Zur letzten Folge. Wir sind so ein bisschen nostalgisch geworden. Gehört auch dazu.
Ja.
Und dann entlassen wir euch jetzt in die Weihnachtszeit.
Ja, es ist der 24.
Genau.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, schönen Heiligabend.
Und wer nicht Weihnachten feiert, trotzdem schönen Tag.
Ja. Und wir sehen uns in irgendeiner Form 2022 wieder.
Auf jeden Fall.
Ciao. Ja,
tschüss.
Tschüss.
Stuttgart im Ohr, der Stadtpalais-Podcast featuring Lift.